Herr, lieber Herr, wir sind jetzt vor dir mit unserem Gebet, mit unserem Flehen und Anhalten, dass wir doch den Kampf bestehen bis ans Ende. Denn du selber hast gesagt, sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und um das flehen und bitten wir dich jetzt in dieser Stunde. Gib es, dass wir nicht auf halbem Weg ablassen in deiner Nachfolge. Dass wir durchhalten, Herr. Und um dieses Durchhaltevermögen bitten wir dich in dieser Stunde. Auch wenn allerlei Hass und Verfolgung auf uns zukommt, dann wollst du uns Bekennermut schenken, dass wir uns des Evangeliums von dir nicht schämen. Denn es ist eine Kraft, die dahinter ist. O Herr, deshalb bring uns durch und mach uns ewig selig. Amen. Wir kommen heute an die letzte Seligpreisung aus Matthäus Kapitel 5. Letzte Seligpreisung. Ich lese noch einmal alle Seligpreisungen. Matthäus Kapitel 5. Da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Bis hierher. Diese Seligpreisungen sind also der Auftakt der Bergpredigt Jesu Christi. Sie sind uns deshalb so sehr wertvoll. Heute nun diese letzte Seligpreisung. Selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir kennen wohl alle das Spielzeug, das Stehfallummenschen. Man hat den Kopf dieses Menschens besonders beschwert. Ganz gleich, in welcher Lage man das Männlein aufstellt, es stellt sich blind wieder auf den Kopf. Man stellt ihn auf die Füße und es dreht sich und steht auf dem Kopf. Oder man legt ihn auf die Seite und er stellt sich auf den Kopf. Dieser Stehfallum-Menschen. So ist der Mensch, der nicht wiedergeboren ist. Du magst ihm tun, was du willst, er wird sich immer wieder auf den Kopf stellen. Der unwiedergeborene Mensch. Diese Menschen hassen, wo sie lieben sollten. Sie streiten, wo sie freundlich sein sollten. Sie kämpfen, wo sie friedlich sein könnten. Sie verwunden, wo sie heilen sollten. Sie tun Unrecht, wo man auf Recht wartet, verkehrte Stimmen. So verkehrt ist der natürliche Mensch. Wenn einem solchen Menschen dann der Herr Jesus in den Weg tritt, dann geht es ihm plötzlich auf, oh, wie verkehrt stand ich denn. Ich stand ja immer auf dem Kopf. So verkehrt. Das Stephalum-Menschen zeigt sich auch da, wo man es allen recht machen will. Menschen, die anderen alles recht machen wollen, die müssen sein wie das Fähnlein auf dem Dach. Die müssen sich immer richten nach den Meinungen der Menschen, nicht nach der Meinung Gottes und seines Willens, sondern immer nach den Meinungen der Menschen richten. Und dann ist man Liebkind bei allen. Herr Jesus sagt hier ganz anders. Er sagt, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt. Wer sich nach dem Winde richtet, muss nichts leiden um Jesu willen. Nichts. Auch vermischte Charaktere werden selten verfolgt. Jedermann recht machen wollen, das ist ein bequemes Christentum. Was in einem Christenleben nötig ist, ist das Bekennen, wessen Eigentum man ist. Und jedes Bekennen ist Einbruchstelle in das Reich des Feindes. Ich nenne jetzt zwei Beispiele. Da war ein CVJ-Dämmer, ein Junge, der eingezogen wurde zum Kreis. Er kommt in seinen Urlaub nach 4 Wochen und da fragt man ihn, muss auch spotteln. Unter deinen Kameraden, wenn du Christ bist. Was sagt er mit verschwitzten Lächeln? Das hat niemand mehr. Das hat niemand mehr. Nach 4 Wochen hat es niemand mehr. Das hat Christ. Merken wir diese Feigheit. Dann denke ich an einen unserer jungen Mitarbeiter, der jetzt dann fertig ist beim Bund, der von der ersten Stunde an seine Bibel gelesen hat, für sich gebetet hat. Und da ging ein Raunen durch die ganze Stube. Aber dem tun wir das. Und dann sagt er, das Gegenteil war der Fall. Immer in ernsten Gesprächen hat sie mich zugezogen. Du bist doch Christ, du bist doch da Bescheid. So konnte er in seiner Stube dann nach allfälligen Spott und Hohn und Bemerkungen und Nadelstichen, konnte er dann doch ein Segen sein. So ist der Unterschied. Ob wir bekennen oder ob wir nicht bekennen, ob wir den Feigling spielen. Darauf kommt es auch an, wenn wir jetzt nach Hause kommen, ob wir es verschweigen oder wessen Eigentum bin ich. Da setzt die Meute der Hölle ein. Der Teufel hat einen großen Zorn auf alle die bekennen, durch mutiges Bekennen, wird ja das Reich Gottes gebaut. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Da steht in Römer 1, Vers 16 dieses Wort. Dann setzt die Verfolgung. Ich möchte wieder drei Hauptgedanken nennen für die, die notieren wollen. Erstens eine alte Geschichte. Zweitens wie der Herr, so der Knecht. Und das dritte, der große Lohn. Zuerst einmal müssen wir reden von der alten Geschichte. Der Prediger einer nicht registrierten baptistischen Gemeinde in der Sowjetunion. Er ist knapp 40 Jahre alt und 20 Jahre davon war er verbannt nach Sibirien, in ein Straflager Sibiriens. 20 Jahre. Immer wieder von Neuem wurde er verurteilt. Eigentlich unter den komischsten Anschuldigungen. Und nun steht er kurz vor der Entlassung aus dem Straflager in Sibirien und da bekennen zwei kriminelle Gefangene in dem Lager, in dem auch er gefangen war: Wir sind Christen geworden und haben unser Leben ganz Christus übergeben. Zwei Gefangene, die wegen Kriminalität saßen. Der Kommandant des Lagers lässt den Prediger kommen von dieser Baptistengemeinde und herrscht ihn wuterfüllt an. Das kannst nur du gewesen sein, dass diese zwei zum Glauben an Christus gekommen sind. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht herauskommst. Wieder steht er unter Anklage, diesmal wegen Verführung anderer. Er bekommt weitere 3 Jahre schwere Straflage, anstatt entlassen zu werden. Eine Meldung von der Kampffront des Reiches Gottes, wo doch der Satan triumphiert. Wer möchte wohl gern verfolgen? Wer? Wir können beim besten Willen kein Glück in der Verfolgung sehen. Und Johannes sagt, verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Müssen wir aufschlagen, Johannes 3, Vers 13. Johannes 3, Vers 13.
Und die Welt wird im Himmel sind, der von Himmel her mit dem Herrn kommt, den zu uns, der im Himmel ist.
Nein. Johannes 3, 13. Nein, das war schon geschrieben. Das müsste ich stellen sein, verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. Doch ich habe mich gewundert, oft gewundert. Wie kommt es denn, dass die Kinder Gottes so gehasst? Wie kommt das? Was tun sie denn Böses, die Gläubigen? Gar nichts tun sie. Sie tun der Welt nichts zu leiden. Sie gehen still ihren Weg. Sie leben anständig und ganz unanstößig. Bitte. Ja, das muss ich euch sagen, das muss ich schreiben. Abschließend. Ja. Ja. Johannes.
1. Johannes.
Drei Vers 13. Warum hasst man sie? Wir sollten doch meinen, das bringt doch Bewunderung ein. Oder nicht? Wir stehen hier vor einem geistlichen Gesetz. Das müssen wir verstehen. ein geistliches Gesetz. 2. Timotheus 3, Vers 12. 2. Timotheus 3, Vers 12.
Und alle, die Gottes Sohn sehen wollen, im Guten leben, müssen es auch wollen bleiben.
So. Wissen. Es ist nun einmal ein geistliches Gesetz, dass alle, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus Verfolgung leiden müssen. Die Heiligen wurden zu allen Zeiten verfolgt. Von Abel an finden wir eine lange Liste von Gläubigen, die um Gerechtigkeit willen verfolgt wurden. Eine alte Geschichte. Von dem gerechten Blut Abels an, über die Propheten bis zur Offenbarung 19, Vers 11 bis 21. Offenbarung 19, wir wollen es aufschlagen, 11 bis 21. So lang geht die Verfolgung der Gläubigen durch. Offenbarung 19, Vers 11 bis 21.
Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, den er selbst. Und er war angetan mit einem Kleid, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes.
So. Das Wort Gottes hat also ein Kleid in diesem Bild, das mit Blut bespritzt war. Weiter.
Und ihm folgte nach das Heer im Himmel, auf weißen Pferden angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und an seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit die Heiden schmiede. Und er wird sie regieren mit einem eisernen Stabe. Und er trinkt die Kälter des Weins, des grimmigen Sohns Gottes, des Allmächtigen. Und er hat einen Namen geschrieben auf sein Kleid und auf seine Hüfte also. Ein König aller Könige und ein Herr aller Herren.
Bis 21.
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen. Kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer.
So. Hier ist also der Streit in der Herrlichkeitswelt dargestellt. Weiter.
Und das Tier ward gegriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat von ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tiers nahmen und die das Bild des Tiers anbeteten. Lebendig wurden diese beiden den Thron geworfen, der mit Schwäbisch brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferd saß, dass er sein Munde ging, und alle Fäden wurden satt von ihrem Fleisch.
Dann Kapitel 20, Vers 7. Der letzte Streit des Satans wider die Heiligen.
Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan los werden von seinem Gedenken. Und wird ausgehen zur Verführung der Völker an den vier Enden der Erde. Und Markus, um sie zu versammeln zum Streit, deren Zeit ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen heraus auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, war geworfen in den Pool von Feuer und Schwefel. Darauf das Tier und der falsche Prophet war.
So. Und sie und wird ausgehen zu verführen die Heiden, an den vier Enden der Erde, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie das Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da sehen wir, der Streit geht bis ans Ende, bis nach dem tausendjährigen Reich. Das ist eine alte Geschichte. Warum? Weil die Welt und die Wahrheit Gottes nicht auf den Kopf sich stellen lassen. Jesus gibt uns die Antwort. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Johannes 15, Vers 19 steht dieses Wort. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Wenn ihr aber nicht von der Welt seid, deshalb hasst euch die Welt. Aber ihr seid eine andere Art, will der Herr Jesus sagen. Ihr seid eine göttliche Natur. Das versteht der natürliche Mensch nicht. Der weltliche Mensch, der lacht aus, der verspottet, der verhöhnt, der verfolgt, der hasst. Und sie wissen nicht, warum. Warum? Weil es eine andere Art. Sobald ein Mensch auf die Seite Jesu tritt, wird er verlacht, verspottet. Jetzt ist er umgeschlagen. Das Schwert, das heute bei uns gebraucht wird, das ist die Zunge. Wir werden nicht verfolgt mit dem Schwert, bei uns in der Bundesrepublik nicht. Das Schwert, das bei uns gebraucht wird, ist die Zunge, mit der man den Gläubigen verfolgt. Man schimpft, man wettert gegen die Scheinheiligen, man verurteilt sie als Heuchler, die besser sein wollen als andere, man verurteilt sie als die liederlichsten Menschen, ja, seine Hausgenossen werden sogar seine eigenen Feinde. Die Freunde, die Bekannten, die man seither hatte, die stellen sich fremd gegen einen. Sobald er Jesu Eigentum wird, werden die fremd. Die Vorgesetzten, die Kollegen, die übergehen ihn. In der Beförderung wird er zurückgesetzt. Man nimmt ihn nicht. Weil er fromm ist. Die Zunge, das große Übel, kann Schaden anrichten bei den Gläubigen. Beim RAD kam der Bericht vom Gemeindetag unter den Unlängsten. Bei der abschließenden Diskussion sagt Eberhard Stammler, ein Pfarrer, er sei sehr beeindruckt vom Aufbruch des Glaubens auf dem Gemeindetag. Aber, sagt er dann, die Mentalität der Leute sei doch oft sehr begrenzt. Es handle sich um eine interweltliche Frömmigkeit. Interweltlerische Frömmigkeit. Merken wir, wie die Frommen abgetan werden. Aber wir sind die geistig Hochstehenden und wir sind interweltlerisch. Abgetan. Das riecht stark nach Verfolgung unserer Tage. Aber der Hass der Welt gehört mit zur Nachfolge Jesu. Wir sind ein paar, so hat einer geschrieben, wir sind ein paar Rechtshänder unter einer riesigen Schar von Linkshändern, weil wir anders schreiben als die anderen. Wir stellen mit unserem Glaubensleben ihren Lebensstil in Frage. Deshalb werden wir auch Mucker genannt und Spielverderber und als radikal bezeichnet. Es war nach einem Abendvortrag, da saß ich noch mit dem Pfarrer zusammen zu einer Tasse Tee in seinem Wohnzimmer. Nach dem Vortrag. Ich habe in diesem Vortrag gesprochen über den breiten und über den schmalen Weg. Und da geht die Tür auf und der Schwiegersohn, ein hochstehender Musiker, ein weltbekannter Musiker, der macht die Tür auf, ein Spalt und schreit herein, Herr Witzel, Sie sind ein Despot. Macht ihn wieder zu. Weil ich den Unterschied gesagt habe zwischen dem schmalen Weg und dem breiten Weg. Bin ich ein Despot? Verstehen wir das? Da bricht der Hass auf in diesem Mann. Unsere jungen Leute sagen oft, wenn sie Jesus entdeckt haben, bei Jesus ist einfach herrlich, da ist fundig, da ist wunderbar. Das ist auch wahr. Aber der Hass der Welt gehört auch dazu. Der gehört auch dazu. Den müssen Christen einkalkulieren, wenn sie in die Jesus-Nachfolge treten.